Diese Episode wird präsentiert von meinen Leserinnen und Hörerinnen. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Die gängige Finanzierung von solchen Projekten ist Werbung. Ich fühle mich aber recht unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch dabei irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Und Firmen, die wirklich nachhaltige und kaufenswerte Sachen produzieren und dabei auch noch faire Werbetarife bezahlen, lassen sich sehr selten finden. Daher kommt gleich zu Beginn eine kleine Bitte von mir, und zwar: unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Mein Ziel ist es, den Podcast und Blog irgendwann komplett von meinen Leserinnen und Hörerinnen zu finanzieren. Mit eurer Unterstützung ermöglicht ihr somit, dass es diesen Podcast auch weiterhin gibt. Hierfür schaut ihr auf meiner Abo-Webseite vorbei und könnt dort das für euch passende Abo aussuchen. Mit einem Abo tut ihr nicht nur Gutes, sondern könnt außerdem Premium-Inhalte downloaden, wie zum Beispiel PDFs zu unseren heißgeliebten Spielideen. Schaut hierfür vorbei auf schemamapool.com und dort unter Abo. Die URL findet ihr in den Shownotes. Hallo und willkommen zum Go Hug Yourself Podcast. Ich bin Ellen Giro, lebe in Zürich und bin Mutter von zwei unfassbar tollen Kindern, die viel zu schnell groß werden. Ich bin außerdem Sozialwissenschaftlerin und Journalistin. In diesem Podcast stelle ich Fragen, höre zu und versuche gemeinsam mit euch herauszufinden, wie das geht, sich selbst zu umarmen. Ich möchte verstehen, wie das mit der berühmten Selbstfürsorge und erfülltem Muttersein in unserer Zeit wirklich funktioniert und wie wir mit Erziehung die Welt verändern können. Schön bist du heute dabei. Los geht's! Mein heutiger Gast ist Alexander Wenger. Alexander Wenger ist Journalist und Moderator unter anderem vom Zurich Pride Podcast. Alexander ist ein Cis-Mann, er ist schwul und nützt die Pronomen er in. Lieber Alex, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
Danke für die Einladung.
Es wird ein bisschen seltsam, weil wir beide Schweizerdeutsch sprechen und jetzt reden wir aber Hochdeutsch, aber wir versuchen es trotzdem. Lieber Alex, wie geht's dir?
Heute geht's mir ganz gut. Ich habe frei und überlege mir noch, was ich nachher mache. Vielleicht Sport oder Wellness. Aber ganz gut. Und du?
Schön. Du strahlst auch, du wirkst auch tatsächlich so gut gelaunt. Bist, glaube ich, einer der wenigen Menschen in meinem Umfeld. Im Moment ist hier 9. Dezember und es sind alle total müde und krank. Und so geht's auch mir. Ich bin wahnsinnig erschöpft. Aber ich freue mich, weil das die erste Episode ist seit meiner langen Sommerpause. Und ich freue mich sehr, mit dir jetzt aufzuzeichnen.
Ich freue mich auch. Schieß los.
Stichwort Erziehung. Ich würde als erstes da beginnen, weil unsere Zielgruppe sehr viele junge, urbane, akademische, teilweise Eltern sich zusammensetzt und du hast in einem Interview, ich glaube, das war mit dem Miss Zürich Podcast, gesagt, wenn du mal Kinder haben solltest, würdest du wollen, dass sie sich als hetero outen. Ich finde es so ein schönes Bild, das uns schön spiegelt, wie gefestigt unser Denken ist und wie in so Schablonen wir oft denken. Gibt's sonst was du so machen würdest, solltest du mal Kinder haben?
Ich würde mir, glaube ich, einen kleinen Plan aufschreiben. Also meine Arbeitskollegen nennen mich liebevoll Alexel, also eine Mischung zwischen Alex und Excel, weil ich immer viele Excel-Listen mache und Pläne. Und ich würde mir überlegen, was für Werte ich meinen Kindern weitergeben möchte, was mir ganz wichtig ist. Also fast schon wie so bei einem Business-Meeting würde ich da mit Brainstorming arbeiten. grundsätzlich kann ich mir aktuell nicht vorstellen, Kinder zu kriegen. Aber wenn ich Kinder hätte, dann wäre das sicher ganz gut geplant.
Das wäre gut geplant. Und so in Bezug auf Regenbogenfamilien oder queer sein, ich habe ein paar Fragen in der Instagram-Community gestellt und eine der Fragen war, vielleicht kannst du hier ein paar Inspirationen liefern, wie können Eltern ihre Kinder unterstützen, die in der Schule gemobbt werden? Also das heißt, so ein Kind, das noch kein Coming-out hatte, aber vielleicht ein Junge, der als schwul beschimpft wird oder gehänselt wird. Was können Eltern da machen?
Also etwas vom Wichtigsten finde ich, dass Eltern die Kinder bestärken müssen, dass sie so gut sind, wie sie sind. Und was mich manchmal stört, ist, wenn man den Kindern sagt, die gemobbt werden, ja, nimm das nicht ernst, ignoriere sie einfach. Also, dass man den Fokus auf das Kind setzt. Also, das Kind wird gemobbt, das ist jetzt einfach so. Und jetzt muss das Kind lernen, damit umzugehen. Und klar müssen die Kinder lernen, damit umzugehen. Aber ich finde manchmal, oder man sollte zuerst mal auch benennen, dass es falsch ist. Also, man muss benennen, dass die andere Person die aktive Aggression ausspricht und dass das verletzend sein kann. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass man vielleicht diese Ängste und den Schmerz ernst nimmt. Also wenn das Kind sagt, ich bin traurig oder ich bin wütend, dass man das nicht runterspielt und sagt, ach komm, ignoriere das einfach, sondern dass man durch diesen Schmerz und Trauer geht, weil es ist verletzend, vielleicht als Schwuchtel, schwule Sau etc. genannt zu werden. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass man vermeintlich die Kinder stärkt, indem man ihnen sagt, sie sollen das ignorieren. Aber ich finde, man muss Gewalt benennen und man muss die Täter benennen und erst im zweiten Schritt Strategien entwickeln, wie das Kind damit umgehen kann.
Ja, das ist das Holding Space, oder? Das ist ein Thema in der Erziehung. Ist ja auch so die Sache mit dem Indianer kennen keinen Schmerz oder du musst nicht weinen, alles gut. Also das wir tendenziell selber oft mit diesem Gedanken gut aufgewachsen sind, dass unsere Gefühle nicht richtig sind. Und hier natürlich insbesondere die Message, nicht die anderen sind falsch, sondern du bist richtig. Ist das, was du sagen möchtest?
Absolut. Also etwas, was ich auch fühle als Mann, der als Mann erzogen wurde und in einer Welt lebt, die ein bestimmtes Bild von Männern hat, ist natürlich, dass die Männer dürfen aggressiv sein, aber sie dürfen nicht traurig sein. Und die Frauen dürfen weinen und traurig sein und schreien, aber sie dürfen nicht aggressiv sein. Und ich finde, Aggression und Trauer haben kein Geschlecht. Das heißt, ich darf aggressiv, aber ich darf auch traurig sein. Und ich soll diese Gefühle kennen, ich soll diese Gefühle unterscheiden können und ich soll diese Gefühle zu richtigen Moment richtig einsetzen. Also wenn ich angegriffen werde, werde ich mich verteidigen mit Wut und wenn ich um etwas trauere, um eine schlechte Schulnote, um eine verlorene Freundschaft, dann möchte ich auch traurig sein und diese Gefühle sind dann in diesem Moment richtig. Und da braucht es für mich nicht diese Einordnung der Eltern, die dann sagen, was ich soll oder was ich nicht soll.
Hast du in deiner Kindheit, Jugendzeit einen Mann beim Weinen gesehen?
Das ist eine gute Frage. Ich denke vielleicht höchstens in Filmen oder Serien, aber ich glaube, wie viele junge Männer in der Schweiz wächst man in einer Welt auf, wo Weinen unmännlich ist. Klar, das hat sich heute verändert. Also ich sehe, wie das heute anders gemacht wird, die Eltern viel einfühlsamer sind und die Geschlechterrollen hinterfragen. Aber zu meiner Zeit war das ganz klar, ein echter Indianer kennt keinen Schmerz. Man soll nicht schreien wie, oder auf Schweizerdeutsch Geusse, wie ein Mädchen. Und man soll nicht weinen.
Mhm. Wie hast du weinen gelernt, Alex?
Weinen habe ich gar nicht gelernt. Weinen habe ich gelernt mit vielleicht 8, 29. Ich habe im Fernsehen ganz viele Folgen der Sendung Vermisst geschaut, wo die Moderatorin Kinder und ihre leiblichen Eltern zusammenbringen. Und da musste ich ganz oft weinen. Und das war mir auch unangenehm. Es war zwar nur eine Fernsehshow und es hat mich ja nicht betroffen. Also es war ja nicht meine Geschichte, die am Fernsehen erzählt wird. Aber dort musste ich wirklich viel weinen und es war für mich sehr, sehr erleichternd, weil bei mir Weinen wahnsinnig Stress reduziert und mich eigentlich entspannt. Also es ist für mich mittlerweile ein gutes Ventil. Aber ja, man muss das lernen.
Ich würde gerne kurz beim Coming Out bleiben. Magst du erzählen, du selbst hattest ja, hast glaube ich mit 14 gemerkt, dass du schwul bist und dich dann 4 Jahre später mit 18 geoutet. Wahrscheinlich eine Frage, die dir oft gestellt wird. Magst du unseren HörerInnen von deinem Coming Out erzählen?
Gerne. Also ich habe mit 14 zwar nicht direkt gemerkt, dass ich schwul bin, aber ich habe mit 14 gemerkt, dass die anderen hetero sind. Und zwar war das so, dass es so einen Schlüsselmoment für mich gab. Und zwar, ich war im Gymnasium im Turnunterricht und nach dem Turnunterricht gingen wir zurück in die Garderobe und damals wie heute sind ja Männer und Frauen ganz strikt getrennt. Und die Jungs haben darüber geredet und ich zitiere jetzt so vulgär, wie es damals auch war. Sie haben halt über die Ärsche und die Brüste der Mädchen geredet. Wer schon große Brüste hat, wer dick ist, wer schlank ist. Und mich hat das wahnsinnig irritiert, weil mir das gar nicht aufgefallen ist. Ich konnte gar nicht sagen, welches Mädchen jetzt die schönsten und größten Brüste hat. Und es hat mich auch nicht interessiert, sondern ich habe für mich nur gedacht, ja, also was ist das mit diesen Brüsten? Ich finde sie ja sehr nett. Also sie fällt mir auf, weil ich sie mag oder weil ich sie nicht mag, aber sicher nicht wegen des Körpers. Und da wurde mir klar, dass irgendetwas bei mir anders ist. Und weil ich halt schon, ich war jetzt nicht ein femininer Junge, aber ich war eine Art nicht weicher Junge. Ich war mehr halt so feinfühlig so. Und ich war jetzt nicht so, ich habe mich auch nicht ganz klischeemäßig für Fußball interessiert etc. Und von dem her kamen manchmal auch diese Sprüche, der Alex ist schwul. Es war aber nie diskriminierend, aber sie haben das halt einfach von sich aus gesagt. Es war keine Beleidigung, aber sie haben das halt wie gesagt. Und dann habe ich halt mich selber befasst im Internet und habe dann begonnen, Coming-out-Geschichten zu lesen. Es gab damals wie heute eine Website, die heißt dbna.net, also du bist nicht allein. Und dort haben andere schwulen Männer ihre Coming-out-Geschichte hingeschrieben. Die lief mal gut, die lief mal katastrophal, aber auf jeden Fall habe ich diese Geschichten verschlungen. Ich habe auch im Internet natürlich den Männern angeschaut und fanden das einfach körperlicher anziehend als Frauen. Aber ich habe das 2 Jahre zwar gemacht, aber ich konnte das wie abspalten. Ich habe das nicht als schwul bezeichnet, sondern einfach als eine Geschichte lesen oder ein Bild anschauen im Internet. Und erst mit 16, 17 habe ich mich in meinen ersten Freund verliebt. Das ist in einem Jugendprojekt, habe ich den kennengelernt. Und dort habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, dass es auch dass ich Gefühle habe für Männer, dass ich mich in Männer verliebe, dass mich Frauen nicht anziehen.
Und mit 17 war das?
Ja, 16, 17, ja. Also mit 16 war auch der erste Kuss, das erste Mal mit einem damaligen Freund. Und mit 18 habe ich mich nicht aktiv geoutet, aber meine Eltern oder vor allem mein Vater kam mal nach dem Abendessen zu mir und hat mich gefragt, was das denn für Zeitschriften seien unter meinem Bett. Und zwar habe ich von einem Freund von mir Zeitschriften gekriegt, und zwar so Mode-Lifestyle-Zeitschriften aus England. Also das waren so Game-Magazine. Das war jetzt nichts Anrüchiges, aber wenn man liest, nur Männer und porträtiert werden und Interviews mit schwulen Stars und schwule Filme und schwule Kultur, da war es eigentlich dann klar, dass ich wahrscheinlich schwul bin, und haben ziemlich, also der Vater direkt gefragt, ob ich schwul bin, und da musste ich, in diesem Moment hatte ich dann wirklich einen Tränenausbruch, weil so dieses 4 Jahre nicht wissen, wie damit umgehen, Ängste, das zu sagen, ist es zusammengebrochen, und es war so der erste Moment, wo ich dann zu mir stehen konnte und das alles gelöst hat. Meine Eltern haben sehr gut reagiert. Sie waren jetzt nicht begeistert. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sagen würden, ja, das ist das, was wir uns gewünscht haben, weil natürlich das Thema Kinder und Familie auch ein Thema ist wie bei allen Eltern. Damals, als ich 18 war, gab es kein Partnerschaftsgesetz. Es gab keine Ehe für alle. AIDS war halt noch in den Köpfen der Leute. Und halt diese Ängste, was passiert mit meinem Kind, stirbt das denn an AIDS, wird mein Kind diskriminiert, das habe ich gespürt, aber das ist zum Glück Vergangenheit und fast 20 Jahre her.
Dieser Moment, dass du in Tränen ausgebrochen bist, wie hast du dich danach gefühlt? Ich weiß nicht, ob du über die Reaktion deines Vaters sprechen magst, würde mich natürlich interessieren, aber wie war das für dich vor allem?
Also mein Vater hat sehr gut reagiert. Er war vielleicht mehr erstaunt, warum ich das nicht vorher erzählt habe, weil das alles kein Problem war. In meinem Kopf natürlich hatte ich schon die schlimmsten Albträume. Ich werde, das wird die Familie sprengen etc. War alles falsch. Und nach dieser heftigen Weinen war ich sehr erleichtert. Also es hat sich physisch wie 10 Kilo leichter angefühlt. Es war so diese Anspannung da, weil wenn ich meinen Freund treffen wollte, muss ich natürlich immer etwas erfinden. Ich gehe zu einem Kollegen und ich gehe dorthin, die machen das. Hat natürlich alles nicht gestimmt oder nur so halb gestimmt. Ich habe auch nie über Beziehung und Liebe geredet. Das war natürlich auch ein bisschen auffällig. Ich wusste das. Und all diese Anspannung, dieses, was erzähle ich, immer so in diesen Parallelwelten hin und her zu switchen, ist halt einfach anstrengend. Und von dem her war für mich auch eine Befreiung da, dass ich eigentlich immer das sagen kann, was ich möchte. Und so habe ich das auch heute, dass ich gehe den Konflikten nicht mehr aus dem Weg. Ich spreche auch schwere Dinge an. Ich bin ehrlich zu mir, ehrlich zu anderen und muss mir eigentlich gar nicht mehr im Kopf irgendwelche Geschichten ausdenken. Wo bin ich, mit wem war ich dort, etc.
Jetzt hören natürlich sehr viele Eltern uns zu und du hast in deinem Podcast Zurich Pride mit sehr vielen Menschen, queeren Menschen gesprochen, auch teilweise über ihre Coming-out-Geschichten, die jetzt nicht alles so, ich würde mal sagen, reibungslos abliefen wie bei dir. Kannst du zusammenfassend so einen Gedanken für Eltern mitgeben, denen vielleicht ein Coming-out ihres Kindes noch bevorsteht?
Ich finde Sprache sehr wichtig. Also etwas, was mich bis heute stört, wenn ich gleich immer gefragt werde, ob ich eine Freundin habe, also dass immer schon vorausgesetzt wird, dass ich heterosexuell bin. Man kann als Elternteil ganz einfach fragen, gibt es jemand, der dich interessiert? Hast du Gefühle für jemand? Hast du eine Beziehung? Bist du verliebt? Also wenn man schon über Liebe und Beziehung spricht, kann man das sehr neutral formulieren. Das hilft eigentlich schon als Kind oder später, dass ich weiß, dass alle Optionen offen wären. Ich glaube, Kinder, die dann heterosexuell sind, die werden diesen Unterschied nicht spüren oder merken, weil die leben schon in dieser Norm. Aber Kinder, die schon wissen, dass sie vielleicht queer sind, die spüren ganz genau, ob sich die Eltern bewusst sind, dass es verschiedene Facetten von Liebe und Anziehung gibt. Ich finde es auch gut, wenn man das vorlebt, also wenn man im Umfeld natürlich Schule, Lesben, Bisexuelle, Transmenschen hat. Klar, man muss jetzt nicht extra irgendwelche Freundschaften aufbauen, aber wenn man nur heterosexuelle Menschen in seinem Umfeld hat, dann würde ich mich mal hinterfragen, woher kommt das? Ist das meine Geschichte, meine Sozialisierung? Bin ich genug offen? Und ich finde auch bei den Kinderbüchern, schauen, dass es halt nicht immer die Prinzessin ist, die hübsch ist und sich von einem Mann erobern lässt. Also wenn ich immer diese gleichen Narrative wähle, dann gebe ich meinen Männern, also meinem Bub vor, du bist der aktive Part in der Beziehung, du musst die Frau erobern, es ist eine Challenge. Und wenn ich den Mädchen immer Prinzessin-Geschichten vorlese, dann suggeriere ich, Hauptsache du bist hübsch im Leben, bitte sei freundlich. Sei lieb, sei herzig, das ist so der Wert, der wichtig ist. Also von denen her gibt es verschiedene Facetten. Ich glaube, dass Eltern das ja schwer haben. Sie müssen ja auf alles achten. Also heutzutage, dass die Kinder geschlechtsneutral erzogen werden, dass sie sich gesund ernähren, dass sie Sport machen, dass sie nicht zu viel am Laptop sind. Also mir ist schon bewusst, dass man sich über 1000 Minderheiten und Probleme informieren müsste und dass der Tag auch nur 24 Stunden hat. Aber ich glaube, man kann mit relativ einfachen Mitteln, kann man da schon mal eine wohlwollende Stimmung erschaffen.
Oh, du hast jetzt so viele Stichworte gebracht. Ich weiß gar nicht, wo ich da ansetzen soll. Ich glaube, ich würde jetzt von der Erziehung zur Schule switchen, zur Sexualpädagogik. Und ich habe auf Instagram, ich lese kurz ein Quote vor. Sie ist auf Englisch, ich werde es nachher übersetzen. Und das heißt: Sex education that only focuses on the risk of having unprotected sex is like a culinary school that only focuses on the risks of eating undercooked chicken. Also auf Deutsch, Sexualerziehung oder Sexualpädagogik, die sich nur auf Fortpflanzung oder auf die Risiken des ungeschützten Geschlechtsverkehrs fokussiert, ist wie ein Kochkurs, der sich nur auf die Risiken von undercooked chicken, wie würdest du das auf Deutsch sagen?
Nicht durchgegartes Essen.
Genau,
Huhn. Rohes Essen, rohes Huhn.
Also Lebensmittelvergiftung statt Genuss. Du hast ich glaube, das war auch Miss Zürri Podcast, gesagt, dass bei dir in der Schule natürlich die Sexualpädagogik ausschließlich auf die Hetero-Fortpflanzung fokussiert war. Also du konntest da männliche Lust oder schwule Lust, natürlich hattest du null Zugang dazu.
Ich finde, das Problem an unserer Schulbildung ist, dass sie Liebe und Sexualität als etwas sehr Mechanisches anschaut. Es gibt einen Penis, dieser Penis dringt ein in die Vulva und dort wird der Samen abgespritzt, der dann auch eine Eizelle befruchtet und dann entsteht das Kind und dann wird über Gelbkörperhormon gesprochen etc. Finde ich alles nicht verkehrt, also das sollte man auch in der Biologie besprechen. Der Haken an dieser Geschichte ist halt einfach, dass Sexualität auf eine Fortpflanzung reduziert wird, aber Sexualität ist ja auch vielfältig. Also es gibt ja auch Selbstbefriedigung, wo es nicht um Fortpflanzung geht. Es gibt auch Frauen nach den Wechseljahren, die nicht mehr Mutter werden können, aber auch die haben noch eine Sexualität. Es gibt lesbische und schwule Sexualität. Und ich finde, Sexualität ist einfach so viel mehr als einfach nur ein Samen, der in eine Eizelle geht. Und darum finde ich das nicht falsch, aber ich finde es einfach unvollständig. Mhm. Und man sollte zumindest auch darüber sprechen, was bedeutet Küssen, also zum Beispiel, das bedeutet Berührungen. Es ist ja auch mega spannend, also wenn man verliebt ist, werden ja auch Glückshormone, Dopamin, Oxytocin etc. ausgeschüttet. Also man kann auch verliebt sein, chemisch und biologisch erklären und man kann Liebeskummer erklären, dass sich wie ein Drogenentzug anfühlt. Und diese Aspekte fehlen mir einfach wegen dieser prüden Sexualmoral, die wir als Gesellschaft als Ganzes haben. Aber ich würde sagen, das betrifft auch die Heterosexuellen. Also der Druck auf Heterosexuelle, Kinder zu kriegen und eine Familie zu gründen, müsste man auch ganz stark mal untersuchen und nicht immer nur, warum gibt es in der Natur Homosexualität. Also ich denke auch, dass Heterosexuelle auch sehr leiden unter dieser Sexualmoral. Und wenn man sie für alle befreit, dann können wir das als etwas Vielfältiges anschauen.
I totally agree. Es ist aber auch ein Thema, das auf sehr viel Widerstand stößt, wie sehr viele Themen, über die ich heute reden möchte. Ich habe mal im Elternmagazin Wir Eltern ein Interview mit Tina Reigl, mit einer Sexualpädagogin, veröffentlicht. Jüngere Generation, emanzipierte Frau, und ihre These war, dass man an der Schule Klitoris und Penis aus Knete basteln soll und den Kindern da schon ziemlich früh erklärt, dass es eben auch Lustorgane gibt.
Und da kam tatsächlich eine Art, schon fast nicht ein Drohbrief, aber es ging in die Richtung von einem rechtsaußen politischen Verein, das sich sehr empört hat über diese Gehirnwäsche. Hast du eine These, warum sich meistens eine bestimmte Gruppe Menschen, alter weißer Mann ist auch so ein bisschen ein nicht wertschätzender Begriff, aber das war tatsächlich ein sehr alter Herr, der sich da empört hat. Warum stößt Lust auf so viel Empörung?
Ich glaube, es sind verschiedene Facetten. Für mich ein ganz großer Player ist die Kirche. Also ich denke, diese Sexualmoral ist ja über Jahrhunderte gewachsen und ich, ja, das ist jetzt schon sehr politisch und meinungsbeladen, aber für mich ist die katholische, aber auch die reformierte Kirche oder vielleicht auch alle Religionen, vielleicht machen wir es ein bisschen einfacher, mitverantwortlich an diesem Idealbild von einer Familie und von Kindern. Und die Sexualmoral, also die ist damit verknüpft. Also ich glaube, das ist die eine Facette. Die andere Facette ist natürlich, dass das Thema Kindererziehung per se umstritten ist. Also was sollen die Kinder machen, was nicht? Ab wann dürfen sie Alkohol trinken? Ab 16, aber harten erst ab 18. Ab wann dürfen sie Sex legal haben? Also dieses ewige Thema, ab wann sind Menschen für sich selber verantwortlich? Das ist natürlich, kann man nicht abschließend diskutieren. Das fängt ja auch beim Thema Abtreibung an oder ab wann beginnt das Leben? Nach der Geburt oder schon im Mutterleib und im Mutterleib ab wann? Ab der Befruchtung oder erst nach 3 Monaten? Also dieser ewige Streit, wann der richtige Zeitpunkt ist, darüber zu reden. Ich glaube, diesen Konflikt werden wir nie ganz auflösen können. Und ich glaube auch, dass die Menschen Angst haben, sich mit ihrer eigenen Sexualität zu befassen, und darum sollen das andere auch nicht tun. Ich finde aber, das kann ja nebeneinander existieren. Also wer nicht möchte über Sex reden, der soll das auch nicht tun, oder? Aber ich finde, Kinder sollen zumindest wissen, dass es verschiedene Geschlechter, verschiedene sexuelle Orientierung gibt. Und mein Lieblingsbeispiel, ich wurde erzogen von 2 heterosexuellen Menschen, und ich bin trotzdem schwul. Also, ich glaube, die Leute überschätzen den Einfluss, der Eltern auf ihre Kinder haben.
Das ist sehr beruhigend für alle Eltern natürlich, die da zuhören. Ihr macht es alle gut. Um beim Thema Schule zu bleiben, wir sind jetzt natürlich sehr progressiv, wenn wir da so Thesen knüpfen, dass man über Lust schon Unglück unterrichten sollte. Sehr oft werden Themen wie eben Coming Out an der Schule krass erschwert. Ich glaube, es hängt aber auch sehr stark auf die Bubble an. Ich habe gestern mit einer lesbischen Mutter telefoniert und sie hat mir zum Beispiel gesagt, dass es bei ihnen noch nie ein Thema war, dass ihre Kinder 2 Mütter haben. Es gibt aber auch andere Beispiele. Ich habe deinen Podcast Zurich Pride, ich habe da diese Episode gehört, die heißt Verstoßen von der Familie. Und darin erzählt dein Gast, ich glaube Rubin?
Rubino.
Von seiner sehr, sehr, mir fällt das Wort,
Homophoben Familie,
aber so krassen, schmerzvollen, traumatischen Geschichte. Und ich möchte jetzt aber über die Lehrperson reden, weil er hat eben auch gesagt, dass die Lehrperson für ihn sehr hilfreich war im Gegenzug zu seiner homophoben Familie. Jetzt hören uns einige Lehrpersonen zu und wollen sich vielleicht bilden und sich einlesen. Hast du einen Buchtipp oder eine URL vielleicht zur Hand, die wir dann in den Shownotes verlinken könnten?
Also es gibt verschiedene Player in der Schweiz, die ich dir empfehlen kann. Ich glaube eher an das Niederschwellige. Also ich glaube zum Beispiel, es braucht Broschüren oder Links. Was ich empfehlen kann, ist, dass die Lehrperson zum Beispiel sich einlesen bei TGNS, also TGNS, das ist der Transverband der Schweiz. Dort gibt es ganz viele Hintergrundinformationen. Es gibt ein Projekt, da war ich selber mal Mitglied, das heißt Du bist du, also du-bist-du.ch. Da gibt es andere queeren Menschen, Schwule, Lesben, Bi, Transmenschen, die man als Berater einfach anschreiben kann. Es gibt natürlich auch Dachorganisationen etc. Und ich glaube, diese Webseiten bieten schon mal das Einmaleins des Wissens ab. Bücher gibt es tausende, das wäre jetzt schwer für mich, da eines herauszusuchen. Ich glaube aber, dass man zum Beispiel im Orel Füssli in Zürich, falls man in der Nähe wohnt, gibt es eine eigene Abteilung für queere Geschichten. Also dort mal ein bisschen stöbern. Gibt es auch ganz einfache Handbücher. Eins heißt zum Beispiel Queer. Da werden comic-mäßig verschiedene Themen besprochen. Also ich glaube, einfach mal irgendwo reinstechen etc. Es gibt keine Bibel, die für alles gilt. Und es gibt auch innerhalb der Literatur gibt es auch verschiedene Ansätze. Es gibt sehr queer-feministische Ansätze, sehr wissenschaftliche Ansätze. Also von dem her muss man ein bisschen schauen, in welchem Spektrum es ist. Aber wenn man 2-3 verschiedene Quellen nutzt, dann glaube ich, spürt man schon, in welche Richtung das gehen kann.
Wir machen einen kurzen Werbeunterbruch in eigener Sache. Und zwar sprechen wir hier gerade über Diversity und Achtsamkeit für Diskriminierung, Themen, die mir sehr wichtig sind. Was mir auch wichtig ist, dass ihr weiterhin Zugang zu den Inhalten meines Podcasts habt, und zwar ohne Paywall oder Werbeunterbrechungen für Firmen. Und um dies zu ermöglichen, brauche ich eure Abos. Wer noch kein Abo hat, geht bitte auf login.shemamapool.com und wähle deinen Beitrag aus. Ich werde die URL ebenfalls in den Shownotes verlinken. Und wenn du das machst, kann es diesen Podcast auch weiterhin geben. Vielen Dank. So. Du hast vorhin die Sprache erwähnt, und das ist natürlich auch ein riesengroßes Thema, das Entgendern der Sprache. Ich habe in deiner letzten Episode deines Podcasts, die Episode heißt Mein queeres Geheimnis mit Anna Rosenwasser, werde ich auch gerne verlinken, sehr, sehr hörenswert und lustig. Und du hast da die Story vom Gottschalk erzählt. Ich wusste gar nicht, dass er noch moderiert. Aber ich würde sehr gerne, magst du diese Story nochmal unseren HörerInnen erzählen, was da genau war?
Ja, Thomas Gottschalk hat sich von seiner Show Wetten, dass verabschiedet mit den Worten, dass er sich eine Art nicht mehr wohlfühlt auf der Bühne und dass er offenbar zu Hause anders denkt und spricht als in der Öffentlichkeit, weil er offenbar nichts mehr sagen darf, sonst gibt es gleich einen Shitstorm. Und hat sozusagen die Gendersprache oder die Wokeness kritisiert. Und was mich da gestört hat, ist, dass die Einschaltquote, das habe ich nachher gelesen, war 12 Millionen. Also 12 Millionen von rund 100 Millionen deutschsprachigen Menschen in der Schweiz, Österreich und Deutschland haben ihn gehört. Also wer von anderen Minderheiten oder Personen hat schon mal so eine Plattform für sich? Und was mich auch stört, die Leute sagen oft, ja, man darf nichts mehr sagen, etc. Aber das stimmt ja nicht, weil Leute, die das sagen, sagen das die ganze Zeit. Und wir leben in einer Demokratie, die Meinungsfreiheit in der Schweiz wird hoch geschätzt, und soviel ich weiß, ist niemand im Gefängnis, weil er sich gegen das Gendern ausgesprochen hat. Und was mich manchmal stört, ich weiß nicht, was die Leute erwarten. Also meinen sie, sie dürfen nichts mehr sagen, bedeutet, sie wollen keinen Widerspruch. Und wenn es Widerspruch gibt, heißt es, dass sie das nicht mehr sagen dürfen. Also man darf ja auch mir widersprechen und ich werde trotzdem weiterreden. Und vielleicht haben die anderen recht, vielleicht habe ich recht. Also ich wundere mich, woher diese Kritik kommt. Ich finde, man darf die Gendersprache kritisch anschauen. Es gibt auch dort Sachen, die ich jetzt komisch finde. Also MitgliederInnen gibt es nicht, weil das Mitglied ist schon mal per se sächlich. Das muss man nicht gendern. Also man kann doch darüber reden, Und mich nervt ein bisschen so diese Opferhaltung von Leuten, die ganze Zeit reden, aber angeblich nichts mehr sagen dürfen.
Mhm. Total. Genau dieses, man wird das wohl noch sagen dürfen, das ist so ein Totschlagsatz. Und ich finde es immer so schade, weil nach mir geht es da gar nicht mehr um die Sache, irgendwie, es gibt ja, also so grob zusammengefasst, es gibt ja eine bestimmte Menschengruppe, die eine Selbstwahrnehmung von sich hat und sich wünschen würde, dass die Gesellschaft das sie auch so wahrnimmt. Also geht es um eine Verschiebung bei einem dritten oder bei einem zweiten Menschen. Und es wäre ja wünschenswert, dass wir, also wenn man nicht betroffen ist selbst, was ja sehr viele nicht sind, dass man sich wie so fragt, ja, wie fühlt sich diese Person, was braucht sie, was kann ich machen, damit sich jetzt ein Kind an der Schule wohler fühlt, sich besser in unserer Gesellschaft fühlt, in unserer Gemeinschaft. Und es geht gar nicht um diese Themen, es geht nicht um die Achtsamkeit, sondern die ganze Debatte verschiebt sich und eben leider auch wegen der teilweise sehr tendenziösen Berichterstattung der Medien, die auch auf Klicks aus sind. Es geht irgendwie viel mehr darum, welchem Sprachclub gehöre ich an und wie kann ich jetzt demonstrieren, dass ich so gebildet bin und mich korrekt sprachlich ausdrücke oder mich eben dann empöre. Also das nehme ich so wahr, es geht viel mehr um das eigene Image oder wie man sich so positioniert als um die Sache an sich, dass es Menschen gibt, die einfach anders genannt werden möchten. Punkt.
Ja, also das triggert die Leute und mir persönlich spielt das nicht eine Rolle, wer welche Pronomen nutzt oder sich nennt. Also ich frage mich manchmal, was denn das für ihr Leben denn so ändert. Also wenn ich eine Freundin habe, die heiratet und den Nachnamen ihres Mannes annimmt, ja, dann nenne ich sie halt so, wie sie jetzt heute heißt, oder? Und dann mache ich nicht jetzt mal gleich eine politische Debatte über das Heiraten oder über die Sprache und wie woke-Wahnsinn alles ist. Und es gibt Leute, die nutzen Spitznamen, aber sind anders, haben einen anderen Geburtsnamen. Auch das ist für mich okay, wenn jemand mich sich als Steffi vorstellt und da werde ich nicht kommen und sagen, du heißt aber im Pass Stephanie. Und so sehe ich das bei der Gendersprache oder bei den Pronomen auch so. Wenn die Leute sich mit ihrem Namen und Pronomen vorstellen, dann spreche ich sie so an. Ich verstehe nicht, wieso es da immer eine Grundsatzdebatte über alles braucht.
Ja, ich verstehe es auch nicht. Hast du eine Idee? Weil ich würde das auch, ich würde es gerne verstehen wollen, um das zu verändern. Hast du eine Idee, warum die Menschen sich so gerne darüber aufregen?
Ich würde mir wünschen, die Menschen würden sich über Krieg aufregen, über Ungerechtigkeiten aufregen, über die großen Themen, über die Umweltverschmutzung. Also das, ich wünsche mir manchmal die Energie über das Gendern in den anderen Bereichen. Das ist für mich nicht verständlich. Ich glaube, es kommt daher, dass die Leute keine Bevormundung wollen, was ich auch verstehe. Also es gibt ja auch Leute, die dann korrigieren. Also ich kann ein anderes Beispiel nennen. Ich bin schweiz-griechischer Doppelbürger und mein Großvater ist Grieche. Und wenn ich auf Griechisch ein Wort falsch ausspreche, dann korrigiert er mich und das nervt mich natürlich stark. Also ich kenne schon das Gefühl, dass andere dich kritisieren für deine Sprache, was ja sehr etwas Persönliches und Individuelles ist, oder? Wenn die zwei schwulen Nachbarn heiraten, hat das auf mein Leben keinen Einfluss als Hetero. Aber wenn mir jemand sagt, du sprichst falsch, dann ist das auch ein persönlicher Angriff. Also ich kann das schon verstehen. Also es ist jetzt, ich wurde auch schon korrigiert und das habe ich auch genervt. Also ein kleines Beispiel. Es gibt einen Teil der queeren Community, die sagt, Homophobie sei ein falsches Wort, weil Phobie bedeutet Angst und man müsse jetzt überall Homo feindlich nennen, weil es nicht Angst ist, sondern Feindlichkeit. Mhm. Und ich persönlich bin aber jetzt in dem Lager, wir wissen alle, was mit Homophobie gemeint ist. Das hat sich eingeprägt und ich finde jetzt das irrelevant. Aber für die andere Person bin ich natürlich jetzt auch jemand, der sich wehrt gegen die Veränderung. Also ich kann das schon verstehen, grundsätzlich zu einem gewissen Maß, aber auch nicht ganz so. Also von dem her glaube ich, es braucht einfach Zeit.
Hm. Gibt es auch schöne Geschichten von Menschen, die sich zuerst gegen diese Entgenderung der Sprache gewehrt haben und dann aber doch den Gefallen fanden?
Also ich hatte mal eine Begegnung, da ging es nicht direkt um Gendern, aber da wurde ich gefragt, ob ich eine Freundin habe. Und dann habe ich gesagt, nein, aber ich habe einen Freund. Und frag doch das nächste Mal, bist du in einer Beziehung? Und dann hat die andere Person, war so ein bisschen beleidigt, gesagt, ja, aber ich habe es ja nicht so gemeint und ich habe ja nichts gegen Schwule. Und du kannst es ja einfach sagen, dass du einen Freund hast. Und ich habe gefunden, nein, das sehe ich nicht so. Du musst neutral fragen und dann entscheide ich, was dir sagen möchte. Von dem her, du zementierst eigentlich mit deiner Frage immer dieses Bild, man muss oder man ist hetero. Und ich sehe das nicht als meine Aufgabe, allen zu sagen, dass es verschiedene Facetten gibt. Und die Person hat innegehalten und konnte dann das auch anerkennen. Und von dem her, ja, es ist anstrengend zu diskutieren, aber das war jetzt ein kleiner Erfolg und ich bin mir sicher, dass jetzt diese Person beim nächsten Mal bei einer neuen Person, die sie kennenlernt, sagt, bist du in einer Beziehung? Und manchmal ist es ja auch so, dass man mit den Leuten streitet, sie können in dem Moment nicht zugeben, dass sie vielleicht einen Fehler gemacht haben, aber das nächste Mal, wenn ich vielleicht nicht dabei bin, machen sie es dann richtig. Also von dem her, glaube ich, hat das ganze Thema Erfolg, aber es ist nicht immer sichtbar.
Vielleicht ein kurzes, ich finde es sehr, sehr hilfreich, solche Sätze. Bist du in einer Beziehung oder eben auch ein Kind, statt zu fragen, hast du schon eine Freundin, einen Freund? Bist du verliebt? Gibt es einen Menschen, Person? Ich habe die Story mit meiner kleinen Tochter, die im Zug, als die Durchsage kam, sehr geehrte Damen und Herren, wir halten an und dann sitzt mein Kind da und sagt in voller Lautstärke, hey, aber die hat die non-binären Menschen vergessen. Ich natürlich total stolz, ich fand es total amüsant und natürlich hat sie das auch erwähnt, weil sie weiß, dass für mich diese Themen halt sehr wichtig sind. Und was ich sagen will, ich habe dann das so schön gefunden und beim Vorbereiten zu dieser Episode habe ich gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht viel besser bin als diese Zugdurchsage, weil wenn ich meine Live-Podcasts im Karl der Große habe, begrüße ich immer das Publikum mit meine sehr geehrten Damen und Herren. Das fiel mir tatsächlich gestern ein. Und ich beschäftige mich mit sozialer Gerechtigkeit und mit diesen Themen sehr fest und versuche auch geschlechtsneutral zu erziehen. Hast du mir einen Tipp, wie ich das nächste Mal meine Begrüßung machen könnte?
Es gibt viele Wörter, die die Leute nicht merken, die aber auch zur Gendersprache gehören. Also wenn du das nächste Mal sagst, herzlich willkommen heute bei meinem Live-Podcast oder liebes Publikum, liebe Gäste, niemand würde sagen, das ist jetzt woke Gendersprache, aber alleine mit deiner Wortwahl hast du einfach das Publikum neutral angesprochen. Und so mache ich das manchmal auch, weil ich weiß zum Beispiel an gewissen Orten oder etc. kann man jetzt keine Gendersterne oder Doppelpunkte nutzen. Aber zum Beispiel, wenn ich dann in einem Text schreibe, das Personal der Firma XY, bla bla bla, liest sich das ganz normal. Aber früher hätte ich vielleicht geschrieben, die Mitarbeiter, also männlich, generisches Masking der Firma XY. Also man kann, ich sage jetzt mal aus Gefühl, 60-70% der Texte ohne einen Genderstern und Doppelpunkt geschlechtsneutral gestalten, ohne dass es niemand merkt. Klar, wenn man natürlich den Stern nutzt, dann macht man das offensichtlich, aber man kommt, anstatt eben sehr geehrte Damen und Herren, mit liebes Publikum, ganz gut daran vorbei. Und das finde ich eigentlich auch ein guter Weg.
Um kurz beim Edutainment zu bleiben für unsere HörerInnen, die keine Ahnung haben, wofür steht LGBTQ?
Also LGBTQ ist ein Kürzel.
Ich sehe so dein Gesichtsausdruck, deine Frage, die du schon oft beantworten musst.
Ja, ich denke mir, die Leute können ja auch googeln, aber ich erkläre es gern. Also L steht für Lesbien, also lesbisch. G für gay, also schwul, wobei gay kann man auch für Frauen nutzen. B für bisexual. T für transgender, also trans. Und da gibt es je nach Kürzel gibt es auch andere Facetten, also I wäre für intergeschlechtlich oder englisch intersex, also wenn Menschen mit Geschlechtsorganen auf die Welt kommen, die nicht jetzt der Norm der Medizin entsprechen, also zum Beispiel Mädchen mit Hoden im Bauch, dann A, also A steht für asexuell, aromantisch oder auch agender, also asexuell ist Personen, die kein Interesse an Sexualität haben, aromantisch Menschen, die keine romantischen Beziehungen möchten und agender Menschen, die sich kein oder gar kein Geschlecht zugehörig fühlen. Oft sieht man auch noch das Plus. Das Plus soll sozusagen alle verschiedenen Facetten, die es sonst noch gibt, einigermaßen abdecken, obwohl es natürlich für je nachdem, welches Label man hat, das auch unbefriedigend ist, dass man in einem Plus, in einer Wühlkiste landet. Und es gibt noch das Q für queer. Und queer bedeutet alles, was der cis-heteronormativen Norm abweicht. Also queer ist mittlerweile ein Sammelbegriff geworden, den jetzt immer mehr Menschen nutzen, weil es auch immer sehr anstrengend ist, LGBTIAQ++ zu sagen und queer einfach moderner klingt.
Also wenn man nicht sicher ist, queer, da kann man nichts falsch machen?
Genau, wobei, da sind wir schon jetzt tief im Aktivismus drin. Es gibt natürlich auch eher, sagen wir mal, ältere AktivistInnen, die sagen, nein, ich bin nicht queer, ich bin schwul, weil sie das Wort queer noch als Schimpfwort kennen. Also es wurde früher auch als Schimpfwort genutzt, für absonderlich, sonderbar, komisch. Und es gibt Leute, die sich damit nicht identifizieren. Ich persönlich finde das völlig in Ordnung. Hm. Du kannst sagen, du bist queer, du kannst sagen, du bist lesbisch, Hauptsache es stimmt für dich. Aber Stand jetzt setzt sich dieses Queer schon sehr durch und ich denke, dass es in 10, 15 Jahren eigentlich zum normalen Wortschatz dazugehört.
Wie stehst du zu den Pronomen? Also vielleicht ein kurzes Disclaimer, warum machen wir das überhaupt im Internet? Warum schreiben wir sie, / ihr, they, / them? Kannst du das vielleicht in einem Satz erklären?
Also, ich habe vorher das Beispiel gebracht, dass mich das nervt, dass Leute, weil sie mich als Mann lesen, gleich denken, ich habe eine Freundin. Mhm. Und das Gleiche ist bei den Transpersonen. Sie stört es, dass man aufgrund von ihrem Aussehen darauf schließt, das ist auch ein Mann oder eine Frau, respektive es ist ein er oder eine sie. Und der Ansatz, dass nur die Personen, die trans sind und die das betrifft, ihre Pronomen sagen müssen, aber wir als Cisgender, das ist das Gegenteil von trans, wir als Mehrheitsgesellschaft das nicht machen, ist auch eine Art Exotisierung. Also nur, das ist wie wenn ich sagen würde, alles ein Hetero und wer schwul ist, muss sich outen. Und da ist es wie auch bei Ihnen, wenn wir alle darüber reden, ob wir hetero oder cis oder schwul oder trans sind, dann normalisiert sich das Ganze und darum soll es auch eine Debatte über Pronomen geben. Also ich habe zum Beispiel das in meinen E-Mails drin, also in meinem Fußnote steht er oder ihm oder auf der Webseite der Zurich Pride, wo ich auch aktiv bin. Und von dem her wissen die Leute, wie sie mich anschreiben können. Auf der anderen Seite, wenn ich zum Beispiel ein E-Mail lese, also wenn du mir ein E-Mail mir schreibst und unten steht Gründerin, dann nehme ich davon an, dass du sie Pronomen nutzt. Wenn ich aber nicht anhand von deinen Funktionen E-Mail lesen kann, wie du dich, welche Pronomen das du nutzt, dann würde ich jetzt Hallo Ellen oder Guten Tag Ellen Giro schreiben, weil dann weiß ich, dann bin ich neutral. Also von dem her, wenn wir achtsamer sind auf diese Sprache, dann können wir es eigentlich für Transpersonen einfacher machen.
Ja, ich glaube, Stichwort Achtsamkeit ist auch das, was ich so faszinierend finde an den verschiedenen Bewegungen für soziale Gerechtigkeit. Und ich hatte mal in meinen Instagram-Stories oder glaube ich auch in so einem WhatsApp-Chat statt jemand, ihr Mensch geschrieben und dann hat mich eine sehr gute Freundin, und das fand ich total toll, so drauf angesprochen, warum ich das mache. Und sie sei so total verunsichert, wie sie sich jetzt äußern muss, um nicht als homofeindlich dargestellt zu werden. Und was ich total angenehm am Umgang mit queeren Menschen finde, ist, dass die erste Frage oder eine von ersten Fragen lautet immer, wie magst du denn genannt werden? Also, dass man mich das fragt, und das finde ich eine total schöne Sache. Das hat nichts Bedrohliches. Und ja, fast für mich auch so ein bisschen die ganze, ich weiß nicht, vielleicht die Lernkurve zusammen, dass wir einfach achtsamer miteinander und auch mit uns selbst umgehen. Ist ja aber etwas, das sehr vielen Menschen sehr schwer fällt. Zeigt sich ja auch an der Reaktion, dass meine Formulierung, ihr Mensch, dann so viel, ja, Verunsicherung weckt.
Ja, es ist ein Prozess, und ich persönlich bin da nicht, ich bin da guten Mutes, dass das, was jetzt diskutiert wird, in 10 Jahren schon Standard ist. Also wenn man denkt, dass in den 80er Jahren die Schwulen reihenweise an AIDS gestorben sind und die Ehe für alle noch extrem war, und heute können queere Menschen Kinder adoptieren und heiraten, dann sieht man ja, wie sich die Zeiten ändern. Und ich denke, dass wir jetzt in einer Umbruchphase sind, vor allem beim Thema Trans, Pronomen etc. Und ich hoffe, dass wir dann 2040 oder 50 an einem ganz anderen Punkt sein werden.
Was ist deine Meinung nach im Moment in der Schweiz das wichtigste, queer-politische Anliegen?
Das ist eine große Frage, weil wir hatten ja mit der Ehe für alle, ich würde jetzt, wenn man in der Filmsprache wäre, hatten wir den größten Blockbuster. Also wir hatten so ein Thema, das die ganze Community vereint hat. Und jetzt fällt einer der größten Kämpfe der letzten Jahrzehnte weg, was schön ist, aber gleichzeitig stand jetzt ist es eine Diffusion, also eine unklar, wohin man geht. Es gibt Gruppen, die sagen, ja, wir haben jetzt ja alles, wir müssen ja nicht mehr fordern, genießen wir das Leben, andere finden, wir sind noch nirgends, wir müssen jetzt für intergeschlechtliche Menschen kämpfen, für Trans und für die Gendersprache. Also Stand jetzt gibt es keinen Konsens, den ich beobachte in der Community. Ich persönlich glaube, dass wir bei der Trans-Community, dass wir die noch besser schützen müssen, weil die viel Gewalt, Hass erleben, überdurchschnittlich oft auch arbeitslos sind. Und ich hoffe, dass wir eines Tages keine Babys bei Geburt operieren, nur weil ihre Geschlechtsorgane nicht der medizinischen Norm entsprechen. Also da bin ich eigentlich noch ziemlich schockiert, dass man da noch sehr unwissend die Kinder in diese männlich-weiblich Schemata reindrückt und das mit dem Skalpell. Also ich denke, trans und intergeschlechtlich, das sind noch zwei größere Themen. Vielleicht noch ein bisschen Suizidprävention, Gesundheit, also queere Menschen sind überdurchschnittlich mehr betroffen von Angststörungen, Depressionen, nehmen auch mehr Drogen oder Substanzen, schwule Männer noch ein bisschen Essstörungen, noch ein bisschen ein Problem oder ein Problem. Also das sind verschiedene Themen, aber ich glaube, das muss sich jetzt noch herauskristallisieren, wo wir hingehen. Vielleicht zersplittert sich auch die Kämpfe und unterschiedliche Gruppen kämpfen an unterschiedlichen Fronten.
Warum machst du das, was du machst? Dein Aktivismus, dein Engagement bei Zurich Pride, dein Podcast?
Ja, weil ich eine Art getrieben bin, weil ich gerne Sachen gestalte, weil ich gerne neue Wege gehe. Wenn ich snowboarde, dann fahre ich lieber durch den Tiefschnee und mache neue Spuren, anstatt die Spur hinunterzufahren, wo alle schon vorher waren. Ich gestalte gerne und ich habe einen Gerechtigkeitssinn. Und ich meine, die Ehe für alle ist erst 2 Jahre alt, das vergessen die Leute. Also ohne Kampf geht es nicht. Also wenn wir nicht kämpfen, wer macht es dann für uns? Und warum muss ich überhaupt? Also ich frage mich manchmal schon auch, ich habe ja keine Wahl, als zu kämpfen, wenn ich ja die gleichen Rechte haben will. Also ich ergebe mich meinem Schicksal und warte auf die Mehrheitsgesellschaft. Also das wünsche ich mir manchmal auch, dass die heterosexuellen Cisgender-Menschen mal auch verstehen, dass sie gar nicht kämpfen müssen für ihre Heirat, dass sie Händchen halten können, dass das ein Privileg, ein Geschenk ist. Und das vergessen viele ganz oft. Ja, sie müssen auch nicht kämpfen, weil ja es alles schon da ist. Also von dem her, ja, wenn ich hetero wäre, wäre ich vielleicht nicht an dem Ort wie heute. Also aus einem Gerechtigkeitssinn mache ich das.
Now your privilege.
Ja, also ich bin auch ein Mann. Ich weiß auch, dass ich es einfacher habe im Job. Ich bin 1,91 groß. Mir ist bewusst, dass ich durch die Straßen nachts gehen kann, ohne dass ich angegriffen werde. Also ich weiß ja auch, wo ich Vorteile habe. Also wir alle haben ja beides. Also wir alle sind in gewissen Themen, gehören zur Mehrheitsgesellschaft. Wir zwei, wir sind beide weiß. Also wir müssen uns nicht mit täglichem Alltagsrassismus auseinandersetzen. Aber ich kenne mich aus in Schwulenfeindlichkeit und ja, das möchte ich bekämpfen.
Da kommen wir zum letzten Stichwort, das ich mir notiert habe. Du hast für die Republik einen Crime-Podcast produziert und da geht es um die Geschichte des schwulen Zürichs und sehr, sehr hörenswert. Und du hast in der letzten Episode, als es so um die hinter den Kulissen ging, hast du gesagt, du hast den Podcast gepitcht, also dass du die Idee hattest. Das kam so von deinem inneren Kind. Wie hast du das genau gemeint? Was hat das mit dem inneren Kind auf sich, Alex?
Also mein inneres Kind ist meine lustvolle, verspielte Seite. Also grundsätzlich mache ich alles, was ich mache, nicht aus einer Wut oder aus einer Angst heraus, sondern ich mache das, weil ich Lust auf etwas habe. Also ich habe Lust gehabt, auch mal einen True Crime Podcast zu produzieren, auch bei der Zurich Pride. Ich habe Lust, mit Menschen über ihre Queer-Identitäten zu reden. Also mein Antrieb ist eigentlich primär meine Lust auf Menschen und Geschichten. Klar schaffe ich so Sichtbarkeit und es ist in irgendeiner Form auch immer politisch, aber ich bin nicht zuerst politisch oder ich bin nicht zuerst wütend auf etwas, sondern ich habe immer zuerst Lust und Bock auf etwas zu machen. Und mein inneres Kind, das ist eigentlich immer da, wenn ich entspannt bin, also wenn ich Stress habe, dann bin ich im Überlebensmodus und versuche, diesen Berg an Arbeit abzubauen. Aber wenn ich entspannt bin, wenn ich glücklich bin, wenn es in der Beziehung rund läuft oder wenn ich beim Job, wenn es läuft oder wenn ich tolle Gespräche habe mit Freunden, dann kommen diese Ideen und dann habe ich Lust, was Neues zu starten. Und ich finde, es gibt nichts Aufregenderes, als etwas Neues zu starten. Also ich habe nie Angst, ich habe immer wahnsinnig Lust, Neues auszuprobieren, zu lernen. Ich bin sehr explorativ, sehr lernwillig und ich mag einfach Dinge gestalten, die noch nicht da waren. Es gab zwar schon vor mir zum Beispiel einen queeren Podcast, aber ich wollte einen machen mit persönlichen Geschichten. Und es gab auch schon vorher True Crime Podcasts, das habe ich nicht erfunden, aber ich wollte den ersten Zürcher schwulen True Crime machen. Also ich bin da auch sehr driven, wie man auf Englisch sagen würde.
Lieber Alex, gibt es noch irgendeinen Gedanken, irgendeinen Impuls, den du gerne da lassen würdest? Wir haben über sehr vieles gesprochen.
Anschließend zu dem, was ich gerade gesagt habe, wünsche ich mir von den Menschen einfach sehr Neugierde, wenn es um queere Themen geht und vielleicht zuerst mehr lernen und wissen und weniger gleich Meinung und Grundsatzdebatten. Wir können immer über das Gendern streiten, wir können aber auch über die queer Community streiten, überhaupt kein Problem, aber mir fehlt manchmal die Neugier, wie funktioniert das, warum ist es so, woher kommt das, was bedeutet LGBTQ, warum regen sich die Leute auf? Mehr Wissen, weniger Meinung, das wäre sozusagen meine Botschaft zum Schluss.
Vielen Dank. Und die allerletzte Frage, lieber Alex, Self-Hug. Umarmst du dich selber manchmal?
Also auf einer geistigen Ebene.
Ja, es kann alles. Es kann physisch, aber auch so deine selbstfürsorgliche Seite. Self-love.
Ja, ich glaube, jetzt mal, wenn ich mir eine Pause nehme, dann anerkenne ich, dass ich jetzt für mich was machen muss und nicht leisten soll. Ich bin aber eher ein Leistungsmensch, also mir fällt es schwer, Pausen zu machen und das Nichtstun zu genießen, aber ich probier's.
Ein Päuschen, die sind so wichtig. Lieber Alex, vielen Dank für deine Zeit und für deine Arbeit.
Danke für das Gespräch.
Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Ihr findet alle URLs sowie ein Transkript der heutigen Episode auf gohugyourself.com. Die URL in den Shownotes. Und jetzt ganz am Ende gibt es noch ein zweites Call to Action, wie man es in unserer Branche der Digital-Kreativen so sagt, und zwar folgende. Die Arbeit an diesem Podcast kostet sehr viel Zeit und Geld. Und ich fühle mich, wie ihr schon wisst, eher unwohl mit dem Einsprechen von Werbung und euch irgendwelche Dinge anzudrehen, die ihr im Grunde nicht wirklich braucht. Wenn es euch also wert ist, unterstützt meine Arbeit bitte mit einem Abo. Und wenn das schon geschehen ist, weil ich das in der Intro ja schon gesagt habe, oder falls ihr euch ein Abo gerade nicht leisten könnt, helft dem Podcast zu wachsen und teilt diese Episode mit anderen Menschen. Hierfür einfach die Podcast-URL über WhatsApp, Facebook oder E-Mail verschicken mit dem Hinweis absolute Hörempfehlung. Damit unterstützt ihr indirekt meine Arbeit und helft dem Podcast zu wachsen. Vielen Dank schon im Voraus. Das war's somit für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder je nachdem Abend. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, go hug yourself.